Herzlich willkommen zu Mein Recht to Go, dem Podcast der ÖRAG Rechtsschutzversicherung. Hier sprechen wir über alles, was den Vertrieb heute wirklich erfolgreich macht, praxisnah, verständlich und mit klarem Blick auf das, was kommt. Aber was bringt dir das beste Produkt, wenn es deine Zielgruppe gar nicht versteht? Und genau darüber sprechen wir heute, denn eine Generation verändert gerade grundlegend, ja, wie Menschen kaufen, entscheiden und Vertrauen aufbauen, nämlich die Gen Z. Und da habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der sich damit intensiv beschäftigt hat und beschäftigt, nämlich Robin Nehring. Robin verfügt über jahrelange Erfahrung im Banking, Digital Banking könnte man auch noch so sagen, aber du kannst mich gleich noch korrigieren, Robin, wenn ich was falsch sage. Du hast dich auch intensiv mit dem Verhaltensmuster der Gen Z beschäftigt, auch das ein oder andere spannende Projekt, und du teilst auch deine Perspektiven im eigenen Podcast, dem Plaudertaschen-Podcast. Da möchte ich an der Stelle auch direkt gleich mal Werbung machen, also gerne mal reinschauen und abonnieren, aber den Rest erzählst du uns am besten selbst. Robin, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Sonst bin ich ja
immer gerne.
Oft auf der anderen Seite tatsächlich. Und danke auch für die Lorbeeren, also genau, den Plaudertaschen-Podcast gerne hören. Aber du hast ja noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich sonst mache, wenn ich nicht irgendwie Podcasts und über Digital Banking mache, sondern eigentlich...
Ich wollte ja nicht alles vorwegnehmen. Ja, erzähl doch gerne mal, was du sonst so machst.
Genau, also wir sind ja Kollegen in der ÖRAG. Ich bin jetzt seit gut 2 Jahren in der ÖRAG, Hauptabteilungsleiter strategische Unternehmensentwicklung. Und ein Thema ist natürlich das Thema Digitalisierungsstrategie bzw. KI, Data und Board. Darum kümmern wir uns. Wir kümmern uns um unterschiedliche Dinge, die eben die strategische Ausrichtung des Konzerns eben vorantreibt. Und ich bin gleichzeitig auch noch Geschäftsführer in der Deutschen Assistant Shared Service, ein Tochterunternehmen, wo wir versuchen, für die öffentlichen Versicherer Geschäftsmodelle zu finden und zu bauen, die ja ein Potenzial für alle öffentlichen Versicherer von Süd nach Nord, von Ost nach West, dass wir da Geschäftsmodelle finden. Ein Stück weit Spielwiese, wo man auch mal Dinge bauen kann, wie zum Beispiel Stadtlandfunk. Das ist ein kommunales soziales Netzwerk, was wir da jetzt aufgebaut haben. Das hat jetzt mit Versicherung erstmal weniger zu tun, aber eben mit der regionalen Nähe. Und genau, das mache ich in meinem täglichen Job. Das heißt, das jetzt gut seit 2 Jahren, und wir haben genau gleichzeitig angefangen, Jörg.
Stimmt, das verbindet uns. Erster Arbeitstag, 1.10.2024.
So ist das, genau.
Richtig. So ist das. Ja, ich glaube, wir haben heute genügend Stoff und Themen, über die wir sprechen können. Wir müssen eher aufpassen, dass wir nicht abschweifen. Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Generation, über die wir heute sprechen. Weil wenn wir von Gen Z sprechen, dann meinen wir ja in der Regel die Jahrgänge so zwischen Mitte der 90er und etwa 2010. Und das sind heute schon rund 12 Millionen Menschen allein in Deutschland. Also keine Nische mehr, sondern eine absolut relevante Zielgruppe. Eigentlich die Zielgruppe, die wir alle gerne haben möchten. Also ich sag mal so die 15- bis 30-Jährigen, die entweder gerade studieren, eine Ausbildung machen, ins Berufsleben einsteigen, sich mit Vermögensaufbau, mit Absicherung beschäftigen, Familie gründen, gerade Haus bauen. Also eine wirklich relevante und interessante Zielgruppe. Aber das ist auch gleichzeitig die erste Generation, ja, die komplett digital aufgewachsen ist. Also Informationen, Vergleiche, Bewertungen sich nicht mehr unbedingt über klassische Kanäle holt, sondern über Social Media, Content Creator oder vielleicht auch das direkte Umfeld. Und das macht es natürlich besonders spannend. Würdest du das so mitgehen, Robin?
Ja, das gehe ich total mit. Spannend ist, also ich habe mich das erste Mal mit der Gen Z beschäftigt 2020. Ja, das ist jetzt knapp 6 Jahre her. Und damals war die Zielgruppe, also die ist ja nicht älter geworden, ganz genau, also je nach Definition so 97, 96, 95, manchmal auch 98, je nachdem, welche Studie man nutzt, ja, fängt diese Zielgruppe an. Und ganz interessant ist, die wird ja immer älter. Das heißt, du hast eben auch gesagt, ne, sag mal, wenn man Mitte der 90er nimmt, wenn man jetzt sagt 96, dann reden wir von 30-Jährigen heute, ja. Mhm. Das ist natürlich was anderes, wenn ich vor 7 Jahren auf die geguckt habe oder vor 6 Jahren auf die geguckt habe, weil da waren das meistens Menschen, junge Menschen, die mitten im Studium sind, noch gar nicht fest, vielleicht noch gar nicht zu Hause ausgezogen sind und. Das ist natürlich jetzt anders. Mit 30 rede ich schon über eine Zielgruppe, die vielleicht schon 2, 3 Jahre im Job ist. Das heißt auch, irgendwo fest angekommen ist, vielleicht schon ein Kind hat oder, also wirklich, du wirklich schon auch mitten im Leben steht. Und das finde ich halt sehr spannend bei der Gen Z, dass man eigentlich nicht mehr über Jugendliche spricht, wie man das noch vor ein paar Jahren gemacht hat. Du hast eben das Thema digital affin, genau. Es ist eigentlich, also wenn man so sagt, 97, 95, 96, ja, sind zwar digital aufgewachsen, aber was man auch sagen muss, ne, das erste iPhone, das war wann? 2007? Ja? Da muss man sagen, na, das war mit 10. Also ich glaube, der ein oder andere wird auch noch eine Zeit vor Netflix kennen. Ja? Das heißt vor Streaming. Und das macht auch diese Zielgruppe so spannend. Ist natürlich trotzdem etwas, wo man sagt, naja, die Nutzung, gerade wenn sie, wenn ich, wir werden ja gleich auch noch über Finanzen sprechen. Ich glaube, das Thema, also digital, also digital first ist das eine. Das andere ist aber, wie kompetent bin ich denn in den digitalen Kanälen und beziehungsweise, was hat das auch mit dem Verkaufsverhalten zu tun? Das wird ganz spannend, das können wir uns gleich nochmal angucken, weil das ist dann vielleicht doch gar nicht so unterschiedlich zu den anderen, zu den Zielgruppen, die es da drüber gab. Also zum Beispiel die Generation Y, zu der ich gehöre, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, absolut. Also ich glaube, in der Zielgruppe entsteht das Vertrauen anders, weil, also ich habe zumindest so das Gefühl, dass Marken und Institutionen nicht mehr so die entscheidende Rolle spielen, wie das vielleicht bei uns damals war, sondern da geht man eher über Empfehlungen, eigene Erfahrungen oder vielleicht auch Mehrwerte. Viel läuft da ja heute auch, weiß ich gar nicht mehr, ob bei den ganz Jungen, aber bei einer gewissen Zielgruppe, die sicherlich unter die Gen Z fällt, auch über Insta, also ich sag nur mal Shopping, irgendwelche Modelabels und so weiter, da macht ein cooler Influencer Werbung für irgendeine No-Name-Marke und auf einmal wird das gehypt und altbekannte Marken, Klamotten, um mal bei dem Thema zu bleiben, rücken da immer mehr in den Hintergrund.
Ja, was ich ganz spannend finde, es gab mal so eine These, ich hab das sogar auch zitiert, ich habe das im Vorfeld jetzt nochmal angeguckt, wie das denn wirklich ist. Gibt so eine Goldfisch-These, ja, dass man sagt, naja, also die Aufmerksamkeitsspanne eines Gen-Z-Lars, die ist geringer als ein Goldfisch, ja, also geringer als 8 Sekunden sind es, glaube ich, vielleicht sind es auch noch 5. Und da muss ich tatsächlich sagen, also das habe ich vor 5, 6 Jahren auch zitiert, so, also als wir mit einem entsprechenden Angebot gestartet sind, damals noch mal bei meinem alten Arbeitgeber, vielleicht sprechen wir auch noch mal drüber, aber Aufmerksamkeit beziehungsweise auch Belastbarkeit ist nicht kürzer, sondern sie ist halt kontextabhängig. Woran mache ich das fest? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel durch meinen Insta-Feed scrolle und ich interessiere mich gerade für, keine Ahnung, für irgendwas, Camping beispielsweise, ja, und ich mache das gerade intensiv, dann werde ich ganz viel zu Camping finden und mich auch wahrscheinlich sehr gut informieren können. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne für ein kurzes Video, das ist vielleicht, also das ist dann nicht nur 5, 6, 7 Sekunden, sondern durchaus auch länger, weil ich ja in diesem Kontext dann auch länger bleibe. Ja, so, und genauso muss ich es eigentlich bei Finanzen schaffen, dass ich vielleicht genau in diesen Kontext reinkomme. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was man eher sagt, naja, ich gehe jetzt zu einer Sparkasse, ich gehe jetzt zu einer Versicherung, ja, bei denen vertraue ich. Da bin ich ein Stück weit auch bei dir, wo ich sage, das ist wahrscheinlich eher, findet das auf Plattformen statt, von Mund zu Mund, vielleicht also auch von Empfehlungen oder eben auch durch Influencer, denen ich folge, da bin ich bei dem Kontextthema. Wenn da nämlich jemand ist, dem ich anscheinend das, was er sagt, abnehme und ihn auch für authentisch halte, dann vertraue ich ihm und dann gehe ich vielleicht den Tipps mit, die der oder diejenige mir gerade gibt. Ja, und das ist vielleicht ein bisschen anders als in meiner Generation, obwohl so alt bin ich ja auch noch nicht. Ne? Ich glaube, ich folge ähnlichen Mustern. Aber
ja, ich bitte dir, ich bin ja noch älter als du. Also mach dich nicht älter als du bist, weil dann werde ich noch älter.
Ja. Okay, aber es ist tatsächlich sehr spannend. Also das Thema Vertrauen ist weniger geprägt auf ein, oh, die gibt's jetzt schon ewig, deswegen muss das total super sein. Das ist ein Stück weit anders als in den Generationen davor. Da gebe ich dir total recht. Ja? Also,
absolut.
Also Vertrauen hat weniger zu tun mit Markenbekanntheit. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zur Gen X oder zur Boomer-Generation, wo man sagt, ja, das ist schon eine super Marke. Also kennt man ja diesen Satz, ist eine super Marke. Gibt's schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Das ist kein Siegel für diese Generation, wo man sagt, ja, da kann ich mir jetzt drauf ausruhen. Das ist ganz wichtig, gerade im Banking-Kontext, weil wir sind ja als Unternehmen, die es schon meistens ziemlich lange gibt, ne?
Total. Spannender Ansatz. Also mir kommt da gerade so ein Hinterkopf das Thema Made in Germany. Made in Germany war ja früher so ein absolutes Qualitätsmerkmal. Wenn du heute wahrscheinlich die Gen Z dazu befragen würdest, ist Made in Germany auch wieder total en vogue, aber nicht Stichwort Qualität, sondern eher Thema Nachhaltigkeit, Thema kurze Transportwege, alles vor Ort und so weiter. Also kommt wieder, aber in einem ganz anderen Kontext.
Habe ich mich tatsächlich noch gar nicht mit beschäftigt, aber tatsächlich wäre man ja dann beim Thema Nachhaltigkeit. Ja, aber ich glaube, die These, die kann man schon so aufwerfen. Ja.
Gut, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen
lass
ab,
uns genau. Doch mal tiefer reingehen. Wie tickt denn die Gen Z wirklich, wenn es um Geld, um Sicherheit, um Zukunft geht? Wie ist da so deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist ja der, dass man, also dass generell, es gibt ja zahlreiche Studien dazu, also ich glaube jeder Zweite in dieser, oder jede Zweite, jetzt muss man ja auch nicht immer pauschalisieren, aber interessiert sich für das Thema Geldanlage. Das haben wir gesehen in der Corona-Zeit beziehungsweise auch danach. Ja, also wir haben einen unheimlichen Wachstum an Aktieninvestments über Trade Republic, Scalable Capital, aber auch über die Sparkassen gesehen, wo man sieht, okay, ne, junge Leute beschäftigen sich mit dem Thema, weil sie einfach sehen, okay, ich kann, wenn ich entsprechend investiere oder spare, kann ich da Ziele erfüllen, die ich sonst mit einem klassischen Weg irgendwie nicht hinbekomme. Also generell ist das Interesse bei Geldanlage groß. Auf der anderen Seite, und das ist was diese Generation nicht unbedingt unterscheidet von anderen, ist das Thema Finanzkompetenz einfach sehr gering ausgeprägt. Es liegt einfach daran, dass es in der Schule nicht gelernt wird. Ja, also es gibt ja diesen Post dazu, gab es mal irgendwie 2018 oder 2019. Ich kann irgendwie in drei Sprachen das Gedicht XY zu den und dem XYZ zitieren. Ich habe aber keine Ahnung von Steuern und weiß nicht, wie man eine Steuererklärung abgibt. Ja, so und ist das Problem. Ich lerne es einfach nicht. Und das ist ein Thema, was man natürlich mit einbeziehen muss, wenn ich bei dem Thema Finanzkompetenz bin. Und jetzt kommen wir mal beim Thema Versicherung vorbei. Wir haben damals, als wir vor 5 Jahren war das knapp, haben wir uns sehr stark, also bei meinem alten Arbeitgeber, mit dem Thema beschäftigt. Wie sind eigentlich Produktnutzungsquoten oder beziehungsweise welche Produkte werden eigentlich genutzt und welche Themen beschäftige ich mich eigentlich? Und ganz interessant war das beim Thema Versicherung. Wir haben da auf knapp 10.000 Kunden eine Stichprobe gezogen und haben mal geguckt, okay, wie viel davon haben eigentlich Hausrat und Haftpflicht? Also Menschen, die quasi ausgezogen sind, die nicht mehr zu Hause wohnen. Und es war erschreckend, weil knapp 90% hatten gar nichts. Ja? Und dann haben wir die gefragt, diese 90%, haben wir da eine Stichprobe von gezogen und haben wir die gefragt, hey, was machst du eigentlich? Wie gehst du das Thema eigentlich an? Weil du wohnst ja nicht mehr zu Hause, brauchst ja eine Haus- und Haftpflicht, ja? Und dann kam, ja, ich laufe da unterm Radar, beziehungsweise, ja, also ich müsste da was machen, aber wenn ich da so zu einem Finanzvermittler gehe oder zu einer Bank, also wenn ich dann zu einer Sparkasse gehe, ja, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde, weil ich habe ja gar keine Ahnung davon und dann mache ich lieber gar nichts. Und das fand ich total erschreckend, weil ich meine, wir reden hier von Hausrat und Haftpflicht, wenn ich ausgezogen bin, ich meine, ja, wenn ich in einer Wohnung wohne, das ist halt must have, ja. Total. Das absolute Basics. Wo aber die Hürde so groß ist, dass man sagt, ich fühle mich so unsicher, dass ich eigentlich schon weiß, dass ich nicht bestens beraten werde oder was heißt weiß, ich vermute es. Und dann mache ich lieber gar nichts, weil ich habe keine Lust, irgendwo in eine Falle zu treten. Das finde ich super spannend, weil an dem Punkt kann man natürlich ansetzen, ja. Ne?
Super spannend, da spielt Vertrauen eine Rolle, da kommen wir gleich drauf. Da spielt aber auch das Thema Finanzbildung eine Rolle.
Total.
Und beim Thema Finanzbildung machst du dich ja auch stark, beziehungsweise setzt dich für ein. Ist jetzt wieder ein kleiner Exkurs, aber vielleicht magst du da auch ein bisschen Werbung machen oder ein bisschen drüber erzählen.
Also auch im Rahmen dieser Beschäftigung mit dem Thema Finanzbildung haben wir dann im Rahmen des Podcasts Plaudertaschen haben wir dann vor 2 Jahren gemeinsam mit Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank haben die Initiative Finance and Friends gegründet. Das haben wir dann 2 Jahre, haben wir jetzt schon 2 Jahre gemacht. Wir haben einen Sockenkalender, also einen Adventskalender mit 24 Paar Socken und 20.
Mega coole Aktion, ja.
Also mit insgesamt 200 Kalender gibt's, 24 Partner aus der Finanzbranche. Wir haben uns zusammengetan und diese Kalender verlost und gleichzeitig nebenbei noch eine Spendenaktion gestartet. Wir haben im ersten Jahr 16.500 Euro zusammengebracht. Letztes Jahr sind wir dann auf die Summe gekommen, sind es 21.000 Euro gewesen, also 20.220 Euro. Und diese haben wir dann gespendet an Initiativen, die sich für finanzielle Bildung stark machen, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass wenn nicht wir aus der Finanzbranche, Versicherer, Banken sich um das Thema kümmern, dann wird es sonst keiner tun. Ja, weil,
total, coole Initiative.
Ja. Wir sind ja tief im Thema. Also ich brauche dir nicht zu erzählen, wie ein Zinseszinseffekt funktioniert. Ja, das brauche ich auch vielen in meiner Finanzbubble nicht erzählen oder keinem in meiner Finanzbubble, die wissen das. Ja, also Banker, Versicherungskaufleute. Aber ja, machen wir uns nichts vor, ne? Das sind halt 98% der Gesellschaft, trifft das halt nicht zu, oder wahrscheinlich 99%, die diesen Background nicht haben. Und ja, da gibt es Initiativen, die sich dafür stark machen und ja, die haben wir unterstützt mit Geld.
Coole Sache ist, glaube ich, auch der erste Teil des Problems, die fehlende Finanzbildung. Weil wenn ich eine gewisse finanzielle Grundbildung habe oder zum Thema Finanzen so eine gewisse Grundahnung habe, dann fühle ich mich vielleicht auch nicht so schnell über den Tisch gezogen, um mal bei deinen Worten zu bleiben oder bei deiner Formulierung zu bleiben, was ja definitiv nicht der Fall ist. Aber wenn ich natürlich überhaupt nicht weiß, was mir mein Gegenüber da erzählt und ich das Gespräch auch nicht auf Augenhöhe führen kann, weil ich halt überhaupt gar keine Grundahnung von dem Thema, von der Materie habe, dann wird es schwierig. Und dann spielt Vertrauen wieder eine entscheidende Rolle. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Vertrauen heute tatsächlich eher über Personen oder auch Plattformen entsteht und weniger über Institutionen. Du hast vorhin das Beispiel Sparkasse genannt, was ja früher oder auch immer noch die Sparkasse vor Ort ja durchaus ein relevanter Player ist. Jetzt habe ich nochmal einen kleinen Werbeblock für einen anderen YouTuber, den Basti Kunkel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, Versicherungen ja, mit Kopf.
Ja.
Grüße gehen raus, Basti, und natürlich auch eine Einladung zu mir in Podcast. Das hat mich nämlich total begeistert, weil Basti ist Vermittler, kennt aber keinen seiner Kunden persönlich, also wirklich persönlich vor Ort, weil da alles über Social Media läuft, über Instagram, über YouTube, und der wahrscheinlich sogar eine engere Bindung zu seinen Kunden hat, als viele Vermittler draußen, die tagtäglich, also die regelmäßig die Kunden, Kundinnen und Kunden vor Ort sehen. Aber er ist halt einfach dauerpräsent über die ganzen Kanäle, lässt die Menschen, die Kundinnen und Kunden teilweise auch an seinem Alltag teilhaben und hat dadurch natürlich eine extrem enge Kundenbindung und dieses nötige Vertrauen, dass es gerade im Bereich der finanziellen Absicherung bedarf.
Ja, absolut. Also ich glaube, gerade dieses einen Ansprechpartner haben oder ein Gesicht zu dem Thema haben, das macht doch einiges aus, ne? Also wir haben jetzt ganz viel um heißen Brei gesprochen. Wir haben vor 5 Jahren, als ich noch bei der Stadtsparkasse Düsseldorf war, oder vor 4 Jahren, haben wir mit S-Money gestartet. Das S-Money ist quasi ein Konzept für junge Kunden, 18 bis 25. Ich habe das damals gemeinsam mit noch einem anderen Kollegen haben wir das aufgesetzt und wir haben quasi eine Einheit aufgebaut, also eine neue Marke aufgesetzt. S-Money eben, S-Money, your buddy in finance, also dein Buddy, wenn es um Finanzen geht. Weil wir gemerkt haben, okay, ne, gerade bei diesen, also das passt dann wieder zum Thema Basti Kunkel, wo wir gemerkt haben, es ist super, wenn du einen Ansprechpartner auf Augenhöhe hast. Und da muss es nicht nur immer um Geld gehen. Da muss es auch nicht nur immer um das Versicherung, um das Produkt am Ende gehen. Natürlich geht es auch darum, ja. Aber erstmal geht es darum, jemanden zu haben, der auf Augenhöhe mit einem auch in den Themen ist, die man sich gerade selber beschäftigt. Der Ansprechpartner muss nicht unbedingt im gleichen Alter sein, aber im Kopf sollte er im gleichen Alter sein. Meist ist er auch im gleichen Alter. Aber es ist dann kein Azubi, verkauft etwas oder berät etwas an einen jungen Menschen, weil wir da gemerkt haben, naja, ein Azubi ist ja gerade selber in der Ausbildung, ja, der ist ja eben noch kein Profi in den Themen und der kennt sich halt nicht von Wertpapier bis Versicherungsgeschäft aus, weil er lernt es gerade selber. Zwar super, wenn es solche Konzepte gibt's auch, aber wir haben gesagt, wir müssen eigentlich einen Vollprofi nehmen und der soll die gleiche Sprache sprechen. Wir haben dieses Konzept aufgebaut und haben eben auch gesagt, ne, es ist auf TikTok, es ist auf Insta, es gibt die gleichen Kanäle, es werden die gleichen Kanäle bedient, die eben in dieser Zielgruppe bedient werden. Das sind eben einfach andere als jetzt zum Beispiel der Chat übers Online-Banking. Also total, auch der wird natürlich genutzt. Aber ganz interessant ist auch da, was wir gesagt haben, es kann vor Ort sein, es kann am Telefon sein, es kann per Video sein, es kann über Social Media sein. Aber am Ende, und das ist auch bei der Zielgruppe interessant, die möchte gar nicht den einen Kanal wählen, sondern sie möchten unterschiedliche Kanäle wählen. Und der Erstkontakt findet meistens über Social Media statt. Das ist schon spannend. Ja, und wir haben dieses Konzept aufgesetzt und haben dann gemerkt, wir haben dahinter im ersten Schritt stand wirklich Finanzbildung durch ganz viele Events, wo auch eingeladen wurde zum Thema Finanzbildung, Finanzen 1x1, wie komme ich aus meiner WG raus? Das ist das Thema Sparen, ja, beziehungsweise auch Bausparen ist dann Thema. Absicherung ist ein großes Thema. Und wir haben gesehen, Und das gilt nicht nur für Smoney, sondern das gilt auch für viele weitere Konzepte, die es dahin gibt. Haben dann Smoney, also ist dann auch ein White Label in noch anderen Sparkassen geworden. Aber wir haben uns natürlich auch ähnliche Konzepte bei anderen Banken angeguckt. Und ganz spannend war, dass das Thema Absicherung, also Versicherung, eigentlich der Top-Renner ist, weil man da eigentlich gar nichts falsch machen kann, weil die Kunden, die jungen Leute, meistens gar nichts in die Richtung haben. Das würde mich mal interessieren, da haben wir im Vorfeld mal drüber gesprochen, wie du ja. dein Blick drauf ist, beim Thema Rechtsschutz. Weil ich rede jetzt hier von Altersvorsorge im ersten Schritt, aber auch von Basic-Sachen wie Hausrathaftpflicht. Aber bei Rechtsschutz könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass das auch ein Markt ist. Ohne dass ich mir jetzt vorher die Zahlen angeguckt habe, hätte ich mir natürlich auch machen können, habe ich bewusst ja nicht gemacht. Wie ist denn da dein Blick drauf aus Vertriebssicht?
Ja, total spannende Frage. Also ich glaube, wir machen einen Fehler, dass wir die Gen Z unterschätzen oder tatsächlich in eine Schublade stecken. Weil ich glaube oder ich nehme wahr, dass die Gen Z eine extrem reflektierte Generation ist. Und jetzt mal Blick auf Rechtsschutz, kann man sich ja durchaus die Frage stellen, oder allgemein in Bezug auf Versicherungen, braucht die Generation überhaupt noch Versicherungen? Mit Blick auf Rechtsschutz, ganz konkret im Zeitalter von KI, ja, wenn ich ein rechtliches Problem habe, fütter ich ChatGPT und Co. und dann werde ich schon irgendeine Lösung oder Hilfestellung bekommen. Aber ich glaube, gerade die Gen Z braucht Rechtsschutz, insbesondere Rechtsschutz mehr denn je, weil die Lebensrealität ja auch deutlich komplexer geworden ist. Ne? Also die bewegen sich viel stärker im digitalen Raum, leben oft in flexiblen Arbeitsmodellen, konsumieren ganz anders, Stichwort Online-Shopping, Abos, Plattformökonomie. Und da entstehen ja auch überall Konflikte, sei es Vertragsstreitigkeiten, Arbeitsrecht, Mietthemen oder eben auch digitale Themen wie ja Online-Abzocke oder Identitätsmissbrauch, ja auch ein Thema, was nicht von der Hand zu weisen ist. Und ich glaube, der Unterschied ist nur, dass die Gen Z nicht mehr in Produkten denkt, sondern in Problemen und wir Lösungen präsentieren müssen. Und diese Lösungen, die geben wir ja zum Beispiel auch mit unserer, also Initiative ist es ja nicht, aber mit meinrecht.de, weil meinrecht.de ja eine Plattform ist, wo wir eben viele digitale Rechtsdienstleistungen anbieten, aber eben auch ein riesen Ökosystem mit ganz viel Infomaterial, mit Blogbeiträgen, wo wir die Themen, die für unsere Zielgruppen, für unsere Kundinnen und Kunden relevant sind, einfach verständlich aufbereitet, jederzeit und überall verfügbar zur Verfügung stellen. Und die Frage stellt sich, glaube ich, der Generation nicht, brauche ich eine Rechtsschutzversicherung, sondern die Frage ist ja vielmehr, was passiert eigentlich, wenn ich ein Problem habe? Wer hilft mir? Weil gerade die Generation ist es doch gewohnt, von Amazon und Co. alles sofort jederzeit verfügbar zu bekommen. Wir sprechen ja ganz oft von couchfähigen Prozessen und darum geht's. Wenn ich ein Problem habe, wer hilft mir? Und da sind wir als Rechtsschutzversicherer ja der Partner an der Seite unserer Kundinnen und Kunden, sei es digital, telefonisch oder auch über unser breites Vertriebsnetz, über die Sparkassen, die Agenturen vor Ort oder auch den Maklervertrieb vor Ort beim Kunden.
Also da sind ein paar Punkte drin, die ich absolut unterstütze und du hast sie eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Was nochmal, also wir haben ja ganz am Anfang über den Gen Z und wie sieht es da mit Finanzen aus? Ne? Also und auch mit Marken, ja. Und diese Generation entscheidet halt viel weniger zwischen, ist das jetzt ein Versicherer oder eine Bank oder eben nicht, sondern sie entscheidet eben zwischen guter und schlechter Nutzererfahrung. Ja, wenn die schlecht ist es, wenn ich in einer Versicherung bin, ist es halt blöd, aber wenn ich eine Plattform bin und keine Versicherung bin, aber ein versicherungsähnliches Produkt verkaufe, ist auch blöd. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das hast du auch gesagt, dass eigentlich Finanzprodukte entweder genutzt werden oder sie werden ignoriert. Es muss halt ein Problem da sein. Ja? Und wenn das Problem nicht da ist, dann so wie beim Thema Rechtsschutz, ja, warum brauche ich das Produkt? Das Produkt brauche ich an sich nicht. Ja? Und ich glaube, das führt dann eben dazu, dass es eigentlich immer nur dann, also dass die Relevanz eben weniger im Produkt ist, sondern einfach der Moment entscheidend ist, wenn ich ein konkretes Problem habe und das auch gelöst wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch mitnimmt. Und dann auch, also wenn ich jetzt auf mein Recht gucke, jetzt bin ich da ein bisschen biased, muss man auch sagen, aber es ist ja eigentlich alles da. Ja, also mein Recht hat einen super starken Instagram-Auftritt. Es gibt eine Plattform, wo ich mich einloggen kann. Ja, es gibt einen Übergang entsprechend auch in die digitalen Wege. Die eigentliche Herausforderung liegt aber eben daran, dieser Übergang in die Nutzung, also nicht die Sichtbarkeit, sondern den Übergang in die Nutzung, den herzustellen. Und das ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise, weil das ja am Ende, das hat was mit Finanzbildung zu tun, das hat was mit naja, was kann ich mir eigentlich vorstellen, was passieren könnte, wann ich denn diese Lösung brauche? Weil manchmal brauche ich die Lösung ja dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ja?
Klar.
Das heißt, ich muss es irgendwie so hinbekommen, dass ich dieser Zielgruppe klar mache, dass sie etwas braucht oder es ihr auch zeige, nicht nur klar mache oder auch vielleicht auch selbst dann, dass sie selbst auf die Lösung kommt, dass man eine Lösung braucht, die ich vielleicht noch nicht ganz greifen kann und das mit Beispielen zu unterlegen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das schafft, dann schafft man auch eine Relevanz in der Gruppe.
Bin ich voll bei dir. Es muss ein Thema sein, das zum Alltag, zu alltäglichen Situationen des Kunden passt. Und die Kunden brauchen, also insbesondere die Gen Z, nach meinem Dafürhalten nicht mehr einen reinen Kostenerstatter, so nach dem Motto, ich habe heute ein Problem und dann reiche ich die Rechnung ein, wird irgendwann erstattet und gut, sondern ich habe ein Problem. Wann, wie, am besten sofort bekomme ich von wem Unterstützung? Das Thema hatte ich auch erst in der letzten Folge vom Podcast mit Birgitte Munk, wo wir über Assistenzleistungen gesprochen haben. Geht ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ne?
Klar.
Der Versicherer ist Kostenerstatter, das kann er perfekt. Das ist der Hauptjob von einem Versicherer. Und der Assisteur, der liefert die Hilfe drumherum. Der unterstützt den Kunden dann, wenn er die Hilfe am nötigsten hat. Und das ist, glaube ich, dieser Mehrwert, den Kunden heute mehr denn je erwarten von einer Versicherung.
Absolut. Absolut. Also es ist auch ein Drumherum und dafür ist das Thema Aufbau für Finanzbildung und auch vielleicht von Gesichtern wie ein Basti Kunkel, der das jetzt super macht, natürlich in einem ganz anderen Kontext, aber und da gibt es ja noch zahlreiche weitere. Ich glaube, das ist sehr wichtig und dass man auch sagt, okay, ich muss vielleicht auch unterschiedliche Kanäle ausprobieren. Und es ist nicht nur Insta und es ist nicht nur TikTok. Und das macht es auch so schwierig, ja. Das ist auch vor Ort da zu sein, ja. Aber es passt, weil diese Generation ist trotzdem auch sehr heterogen und auch manchmal eher auch kritisch. Ja? Ich habe irgendwann mal gelesen in diesen ganzen Recherchen, dass sie so einen eingebauten Bullshit-Detektor haben. Ja? Also relativ schnell erkennen, wann sie aufs Ohr gehauen werden. Anders als das die Generationen davor machen. Also gut, können wir jetzt auf uns oder auf unsere Eltern gehen, ja. Aber dass dieser Bullshit-Detektor relativ schnell greift und dass man halt relativ schnell sagt, okay, da will mich jemand foppen oder eben nicht. Und
Voll bei dir.
Das macht es auch ganz spannend, weil, oder auch nicht so einfach, was heißt nicht so einfach, wir sollten Kunden generell nicht foppen, ja, aber das machen wir natürlich nicht.
Stimmt.
Die authentische Kommunikation, die ist da euch auch wichtig. Ja? Also ich kann nicht irgendwas anpreisen, was ich hinterher nicht erfüllen kann, weil damit falle ich auf jeden Fall auf die Ohren.
Authentizität ist ja bei allem im Leben wichtig, aber beim Vertrieb mehr denn je, denke ich. Und jetzt sind wir schon direkt im Vertrieb drin. Wenn du dir den aktuellen Vertrieb so anschaust, gerade auch im Finanz- und Versicherungsbereich, im Banking, was machen wir denn heute vielleicht falsch im Umgang mit der Gen Z?
Also das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist klassische Unterschätzung. Also dass man sagt, also es mag jetzt anders sein, du hast eben ja fünf Jahre später, aber das, was ich immer gehört habe, mit den Kunden kann man kein Geld verdienen. Jetzt mal rein aus Vertriebssicht. Und das stimmt nicht. Und das stimmt wirklich nicht. Ja. So, und also da muss man ganz klar sagen, klar kann man mit den Kunden Geld verdienen, aber ich muss sie auch ernst nehmen und ich muss mir auch die Zeit nehmen. Und es dauert auch vielleicht ein bisschen länger. Und ich kann auch vielleicht nicht auf die Kurzfristigkeit gucken, sondern ich muss auf eine Langfristigkeit gucken. Ja. Also Stichwort Customer Lifetime Value. Ja, dass ich halt, ja, klar kann ich, also jetzt gehen wir mal aufs Banking, ja. Wenn ich einen Sparplan mache, der wird bei einem 25-Jährigen, wird er halt nicht 300 Euro sein. Das ist halt so. Die hat er halt nicht, ja. Die werden halt 25 oder 30 Euro sein. Und bei einer Police jetzt wird er wahrscheinlich auch nicht den Premium-Tarif buchen, sondern erstmal den Basic-Tarif. Ja, das ist so. Nur wenn ich jetzt nicht investiere in diesen Kunden, und jetzt auch vielleicht in dieser Kundenbeziehung investiere, werde ich diesen Kunden definitiv verlieren. Und das sieht man in allen Zahlen. Ja? Und ich glaube, das ist genau das, dass man vielleicht unterscheiden muss zwischen schnellen Abschluss und ich muss mir vielleicht Zeit nehmen, ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber dafür habe ich einen sehr loyalen Kunden auch auf den langgezogenen Weg. Und ich glaube, das ist das, was man im Vertrieb, was heißt falsch, ne? In Anführungsstrichen falsch macht, weil natürlich kann ich auch nachvollziehen, wenn ich jetzt einen Kunden, wenn ich wählen kann zwischen einem Kunden, der abschließt und wo ich weiß, der kriegt eine oder die Wahrscheinlichkeit, dass jemand abschließt mit 40, die ist halt wahrscheinlich höher, als wenn ich jetzt einen 25-Jährigen vor mir sitzen habe. Ja, also mag so sein. Und genau, vor dem Hintergrund hätte ich gesagt, das wäre das Einzige, was man unterschätzt.
Ja, spannender Ansatz. Also da bin ich auch voll bei dir. Du hast bei genau dieser Zielgruppe natürlich enormes Upselling-Potenzial in der Zukunft. Und wenn du dir heute sagst, die Kunden sind für mich jetzt nicht interessant, dann schnappt sie sich wer anders. baut die Kundenbindung auf und der profitiert dann natürlich auch von allen künftigen Vertriebschancen, von Upselling und so weiter und so fort. Also bin ich voll bei dir, absolut. Und wenn wir in Richtung Service vielleicht nochmal konkreter schauen, gibt es da aus deiner Sicht irgendwas, was wir beachten müssen? Also wir im Sinne von unsere Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner.
Ja, was Service angeht, ist auch, also dass man wahrscheinlich auch Prozesse, also da geht es auch um Prozesse, ne? Einfach, es muss einfach sein, ne? Es muss Amazon-like sein. Also relativ schnell muss es halt sein. Genau. Also dass man guckt, dass man die Sachen schnell auf den Weg bringt.
Absolut. Ich glaube, das ist heute auch eine Erwartungshaltung, die nicht mehr nur die Gen Z hat, sondern an dieses schnelle oder Amazon-taugliche Prozesse haben sich immer mehr Kunden gewohnt. Da müssen wir, glaube ich, gemeinsam dran arbeiten. Ja,
so ist es.
Wir sind jetzt schon, glaube ich, gut über eine halbe Stunde im Gespräch und könnten noch diverse andere Themen aufgreifen. Aber vielleicht zum Abschluss nochmal ganz konkret, wenn du einem Vertriebler heute drei Dinge mitgeben würdest, um die Gen Z besser zu erreichen, was wäre das?
Also Nummer eins, sich zu überlegen, wen man vor sich sitzen hat, in welcher Lebensphase er gerade ist, weil zwischen 18 und 30 kann eine ganze Menge passieren. Also da passiert, ne? Also gerade ausgezogen, Studium, erster Job, erstes Kind. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um demjenigen zu erklären, vielleicht auch Fachbegriffe zu erklären, die für den einen oder anderen wirklich klar sind. Und Nummer drei, ja, dafür zu sorgen, dass Prozesse und Abschlüsse auch relativ schnell gehen. Das wären so die drei Punkte, die ich mitgeben würde. Mhm.
Super, vielen Dank, Robin. Das waren extrem spannende Einblicke und zumindest für mich extrem kurzweilig. Ich glaube, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer genauso. Ich nehme für mich vor allem mit, die Gen Z ist keine ferne Zielgruppe, sondern absolut die Gegenwart und wir müssen unseren Vertrieb konsequent anpassen. Und ich nehme auch mit, Finanzbildung geht uns alle an, da sind wir alle gefragt, unsere Kundinnen und Kunden und insbesondere die Gen Z und nachkommende Generationen, an die Hand zu nehmen auf dieser Reise der Finanzbildung. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Mein Recht to Go, teilt ihn gern mit Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch über direkte Nachrichten, Kommentare von euch bei LinkedIn, direkt hier unter dem Podcast oder auch gern per Mail an podcast@meinrecht.de. Und lieber Robin, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.
Danke, Sebastian. Ne? Ciao, ciao.
Ciao.